Ja, guten Morgen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich habe im Sommer vor einigen Monaten erzählt, dass meine Mutter aufgrund einer Burnout-ähnlichen Diagnose ihren Job gekündigt hat und eine Reha-Klinik besucht hat. Ich hatte auch schon erzählt, dass sie jetzt seit September eine andere Arbeitsstelle angenommen hat, bei der sie sehr glücklich ist. Das ist auch gut so, denn leider hat es jetzt meinen Vater mit der Zwangspause erwischt. Mein Vater kam in der Nacht von Freitag auf Samstag wegen Verdachts auf einen Herzinfarkt, der sich als Vorhofflimmern herausgestellt hat, ins Krankenhaus. Was genau da medizinisch abläuft, weiß ich nicht. Ich weiß nur, Vorhofflimmern klingt schon mal besser als Herzinfarkt. Ich weiß aber auch, der Mann arbeitet zu viel. Deswegen möchte ich am Anfang meiner Predigt etwas auf Burnout oder andere stressbedingte Krankheiten eingehen und auf Ruhen. Burnout, was ist das genau, wie verbreitet ist das und warum, denke ich, ist das in unserer Zeit besonders verbreitet? Und ich meine, wer etwas auf sich hält, ne, der schaut natürlich zuerst einmal, was bei Wikipedia steht. Und da steht Burnout, Burnout-Syndrom von Englisch Burnout, ausbrennen, ist ein Oberbegriff für bestimmte Arten von persönlichen Krisen, die als Reaktion auf andauernden Stress und Überlastung am Arbeitsplatz auftreten. Burnout geht mit emotionaler Erschöpfung, einem Gefühl von Überforderung sowie reduzierter Leistungszufriedenheit einher. Die Symptomatik wird allerdings uneinheitlich beschrieben und überlappt mit diverse anderer Störungsbilder, zum Beispiel Depression. An anderer Stelle sagt der Psychoreport der Krankenkasse DAK von 2021, von 2010 bis 2020 nahm die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen um 56% zu. Im gleichen Zeitraum lässt sich beim Krankenstand insgesamt kein vergleichbarer Aufwärtstrend beobachten. Weiter im gleichen Report, die Anzahl der Fehltage ist so hoch wie noch nie und die durchschnittliche Dauer eines psychischen Krankheitsfalls hat ein Rekordniveau erreicht. Auch der Gesundheitsreport Arbeitsunfähigkeiten 2021 der Techniker-Krankenkasse sagt, die meisten Krankheitsfehltage entfielen geschlechterübergreifend im Jahr 2020 wieder auf Erkrankungen mit Diagnosen von psychischen Störungen. In einem anderen Report von der AOK heißt es, zwischen 2011 und 2020 haben sich die Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund der Diagnosegruppe Z73, das ist der Diagnosecode in der internationalen Klassifizierung für Krankheiten für Burnout, je 1000 AOK-Mitglieder von 96,9 auf 171,7 Tage um fast 36% erhöht. Alters- und geschlechtsbereinigt hochgerechnet auf die mehr als 40 Millionen gesetzlich krankenversicherten Beschäftigten, bedeutet dies, dass ca. 180.000 Menschen mit insgesamt 4,5 Millionen Fehltagen im Jahr 2020 wegen eines Burnouts krankgeschrieben wurden. Ich finde, dass wir in einer Zeit heutzutage leben, die so schnelllebig ist, dass stressbedingte Krankheitsfälle sehr begünstigt werden. Unsere Welt ist so schnell geworden, dass man zu jeder Zeit irgendetwas tun kann. Man kennt das Wort Langeweile gar nicht mehr, weil man sich immer beschäftigen kann. Wie ist das bei dir? Wie oft hast du in deinem Alltag Zeit für Ruhe oder nimmst sie dir? Und wie füllst du diese Zeit? Mit einem Gespräch mit deinem Partner? Vielleicht kurz eine Folge Friends auf Netflix schauen, einen Podcast im Internet hören, mal schauen, was es Neues auf Instagram oder TikTok gibt. Annika hat in ihrer letzten Predigt am Sonntag darüber geredet, dass es ja eigentlich nicht Sinn der Sache ist, dass Gott nur ein Teil unserer To-Do-Liste ist, sondern er möchte in jedem deiner To-Dos auf dieser Liste mit dir unterwegs sein. Auf dieses Thema möchte ich heute noch etwas mehr eingehen, eine andere Seite davon etwas beleuchten. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwas korrigieren möchte, dass Annika gesagt hat, ich finde, die hat das super gemacht. Einfach einen anderen Gesichtspunkt aufzeigen. Mit einer vollen To-Do-Liste, die jeder von uns wahrscheinlich hat, ist es einfach, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Und das ist nicht nur heute einfach, das war zu Zeiten von Jesus anscheinend auch einfach. Eine Frau, von der wir lesen, hatte das etwas aus dem Blickwinkel verloren. Und da schauen wir jetzt mal an, ihr dürft mit mir aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Lukas, das Lukas-Evangelium in Kapitel 10. Und wer seine Bibel nicht dabei hat, das ist auch kein Problem. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester nicht die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Hier sind die beiden Schwestern, Maria und Martha. Sie hatten einen Bruder, den Lazarus, der ist auch recht bekannt, der kommt hier allerdings nicht zu Wort. Und Martha, von der wir ausgehen, dass sie die Hausherrin ist, die ist gerade in der Küche am Werkeln, serviert ihren Gästen Essen und Getränke, das Geschirr muss sauber gemacht werden, die ganze Unordnung in der Küche, die Getränke werden wieder aufgefüllt. Martha ist richtig schön am Herumwuseln, wie man das so schön sagt. Wart ihr schon mal bei jemandem zu Gast und ihr hattet das Gefühl, dass eure Anwesenheit nur Stress verursacht? Die Gastgeberin oder der Gastgeber sprintet immer wieder in die Küche, dann wird da noch das Getränk extra für dich aus dem Keller geholt. Immer wieder wird im Backofen geschaut, ob das Essen denn soweit ist. Und es gibt keine ruhige Minute für ein Gespräch. Ich finde deswegen, die Gabe der Gastfreundschaft ist die einzige Geistesgabe, die man nicht vortäuschen kann zu haben. Man merkt es einfach, wenn jemand als Gastgeber keine Mühe oder keinen Stress damit hat, Gäste zu empfangen und zu bedienen. Aber anscheinend war Martha an dem Tag gerade etwas überladen, denn sie brauchte die Hilfe ihrer Schwester Maria und wir merken, bei Martha kocht jetzt so langsam die Wut auf. Ihr kennt das bestimmt auch, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie ihr es wollt und das über einen längeren Zeitraum. Ich persönlich merke das leider immer bei mir beim Autofahren, wenn jemand, der vor mir im Auto sitzt, meint, 10 km/h langsamer als das Tempolimit ist auch gut. Da kommt dann erstmal etwas Unbehagen in mir auf. Dann gärt was in mir, es fängt an zu brodeln. Dann bin ich dann halt schon mal ein bisschen energetischer. Ich halte mich dann immer zurück, nicht gleich ausfallen zu werden. Aber deswegen kann ich verstehen, warum Martha so geärgert ist. Martha war wütend. Ist es Jesus denn egal, was ich hier alles auf die Beine stelle, dass ich mir, Entschuldigung, den A-Punkt aufreiße und Maria sitzt da faul rum? Sieht Jesus denn nicht, was ich leiste? Maria, die sitzt da einfach nur zu den Füßen von Jesus. Das war die Haltung, die man damals zu dieser Zeit angenommen hatte, wenn man als Schüler seinem Lehrer zugehört hat. Maria hilft jetzt nicht unbedingt in der Kapazität mit, die sich Martha wünscht, die Martha für nötig hält. Irgendwie macht Martha die ganze Arbeit alleine und das sagt sie dann auch Jesus und nicht nur das, sie beauftragt Jesus, Maria zu beauftragen. Vielleicht kennt ihr das noch aus eurer Kindheit oder der Kindererziehung, wenn man so sauer aufeinander ist, dass man nicht einmal mit einem spricht. Und dann fallen so Sätze am Esstisch wie, Mama, kannst du meinem Bruder bitte sagen, dass ich nicht mehr mit ihm spreche? So in etwa stelle ich mir das vor. Aber Jesus entgegnet Martha mit einer sehr interessanten, aber auch liebevollen Antwort. Martha, Martha. Das ist weniger ein Tadel. In anderen Übersetzungen wird die doppelte Nennung ihres Namens übersetzt mit meine liebe Martha. Jesus entgegnet liebevoll. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. In dieser Antwort von Jesus steckt so viel drin, das möchte ich euch mit euch jetzt einmal ein wenig aufklamüsern. Zuallererst die Feststellung, dass Martha in Unruhe ist. Ich sehe in meinem Leben und generell im Alltag von vielen Menschen in dieser Zeit eine Art Rastlosigkeit. Immer ist irgendetwas zu tun, immer wird irgendetwas gemacht. Auf der Arbeit ist man ja sowieso beschäftigt. Dann zu Hause wartet der Haushalt, muss ja irgendwas zu essen geben, das Essen muss eingekauft werden, das Geschirr muss gespült werden, die Wäsche gewaschen, die Kinder brauchen Hilfe bei den Hausaufgaben, möchte auch ein bisschen Zeit mit ihren Eltern verbringen, ein bisschen Quality Time mit dem Partner und Ehrenamt, hör mir auf mit Ehrenamt. Und wenn man dann mal eine ruhige Minute auf dem Sofa hat, merke ich zumindest bei mir, da beschäftige ich mich auch irgendwie. Sei es ein Buch, ein Film oder eine Serie, vielleicht surfst du auf Instagram, YouTube oder sonst wo im Internet. Auch in ruhigen Minuten sind wir irgendwie beschäftigt. Jesus könnte auch zu mir gesagt haben, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Jesus sieht das. Allein das ist für mich schon ein erster Trost. Dein Dienst und deine Arbeit, deine Unruhe ist nicht ungesehen. Jesus weiß von deinen Mühen und deiner Unruhe. Aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ich denke, dieses eine, was notwendig ist, das Bessere, was Maria gewählt hat, das ist das Ruhen in Gottes Gegenwart. Maria wählt statt den Aufgaben und Pflichten zuerst bei Jesus zu sein, ihm zuzuhören, von ihm zu lernen, zu seinen Füßen zu sitzen und zur Ruhe zu kommen. Wann bist du das letzte Mal in Gottes Gegenwart zur Ruhe gekommen? Hast ihm zugehört, von ihm gelernt, ja vielleicht sogar ihn etwas besser kennengelernt? Ich persönlich habe festgestellt, dass es in meinem Alltag viel zu kurz kommt. Zwischen all dem Machen und Tun für meine Arbeit, meine Hobbys, der Haushalt, vielleicht der Medienkonsum, der zwischendurch auch ruhig mal ein bisschen Überhand nimmt, habe ich verlernt zu ruhen, auf meinem Sofa zu sitzen, nichts zu tun und einfach auf Gottes Gegenwart zu hören. Das ist besser, sagt Jesus, als den ganzen Tag viel beschäftigt zu sein. Aber ich finde es bemerkenswert, dass Jesus sagt, es sei besser. Denn damit sagt er ja auch, dass das, was Martha tut, nicht schlecht ist. Nur weil etwas besser ist, ist das andere ja nicht unbedingt schlecht. Dienst ist wichtig, Arbeit ist wichtig. Ohne das wäre zumindest mein Leben wahrscheinlich recht langweilig. Es ist ja auch wichtig, dass Martha die Speisen und Getränke für ihre Gäste zubereitet, weil sonst wären sie wahrscheinlich hungrig wieder nach Hause gegangen. Ich finde, es ist nicht so, dass man entweder wie Maria oder wie Martha sein kann und Martha zu sein halt schlecht ist. Direkt vor dieser Begebenheit erzählt Lukas in Kapitel 10, den Versen 25 und 37, von dem Gleichnis des barmherzigen Samariters. Und da lesen wir in Lukas 10, Vers 36 folgende: Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat an dem der Wegelager in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, dem Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Das ist eine Aufforderung zu dienen, etwas zu tun. Bedürftigen Menschen, seinen Nächsten etwas Gutes zu tun. Direkt nach der Geschichte von Maria und Martha erzählt Lukas in Kapitel 11, wie Jesus seinen Jüngern das Beten lehrt. Nee, stimmt gar nicht. Oh, das habe ich gar nicht. Schade. In Kapitel 11 lehrt Jesus seine Jünger das Beten, wie sie mit Gott reden können, wie sie Ruhe und Gemeinschaft mit Gott genießen können. Die Geschichte von Maria und Martha ist also eingeklammert zwischen der Aufforderung zu dienen und der Anleitung zu ruhen. Dienst und Ruhen gehört zusammen. Es braucht beides. Seinen Dienst zu tun, zu arbeiten, ist wichtig. Aber es ist besser und wichtiger, seine Kraft daraus zu ziehen, in Gottes Gegenwart zu ruhen. Das ist das Bessere. Dienst für Gott ist wichtig, aber Zeit mit Gott ist besser. Ohne Zeit mit Gott verliert der Dienst für ihn sein Fundament. Ich finde, dass es wichtiger ist, erst wie Maria zu sein, bevor man wie Martha wird. Ich brauche erst Gemeinschaft mit Gott, damit ich meinen Dienst tun kann. Maria ist beim Ruhen und bei Gemeinschaft mit Gott auch nicht stehen geblieben. Wir lesen nämlich später, dass sie auch ein gutes Werk getan hat. In Markus 14, da ist Jesus nämlich wieder in Bethanien. Sie sitzen zusammen beim Essen und Maria, von der man ausgeht, dass es die gleiche Maria, die Schwester von Martha ist, salbt Jesus die Füße. Und da lesen wir in Vers 6, aber Jesus sagte, lasst sie, warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk getan. Da sehen wir auch, Ruhe und Dienst hängt irgendwie zusammen. Aber nur eines ist notwendig. Das sagt Jesus auch, nur eines ist notwendig. In Matthäus 7, Verse 21 bis 23 sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. In unserer heutigen Zeit könnte es vielleicht heißen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Gottesdienste gefeiert, Lobpreis gemacht, evangelisiert und Leute in unsere Gemeinde mitgebracht? Diesen Versen kann man viel finden, aber ich möchte eines besonders betonen. Es ist nicht dein Dienst und dein Tun, was du machst, was am wichtigsten ist. Am wichtigsten, am notwendigsten ist es, dass du Gott kennst, dass er dich kennt, dass ihr Zweisamkeit miteinander genießt. Am besten lernt man jemanden kennen, indem man Zeit mit ihm verbringt. Im Gebet nicht nur zu Gott zu sprechen, sondern mit ihm. In der Bibel seine Antworten suchen und erkennen und mit deinem Gebet darauf zu antworten. Das ist das Bessere, Zeit mit Gott zu verbringen, um ihn kennenzulernen. Ich war letzten Sonntag sehr begeistert von Annikas Predigt. Deswegen dachte ich mir, klaue ich einfach mal schamlos ihre Idee und gebe euch jetzt nicht 8 Minuten, sondern 5 Minuten Zeit, euch mit den Personen um euch herum auszutauschen über die Frage, wie und ob schaffst du es, in deinem Alltag eine Balance zwischen Ruhen und Dienen zu halten? Und was tust du, um zur Ruhe zu kommen und wie tust du es? Dreht euch gerne um zu euren Mitmenschen und Sitznachbarn und tauscht euch einfach mal aus in 5 Minuten über diese Fragen. Und nach diesen 5 Minuten dürft ihr gerne eure Hände heben, wenn ihr in eurem Austausch irgendetwas Wertvolles gefunden habt, was ihr findet, was alle anderen auch hören sollten. Gab es in dieser Austauschrunde irgendetwas, was ihr als sehr wertvoll empfunden habt? Irgendetwas, was euer Gegenüber gesagt habt, was ihr so gut fandet, dass ihr findet, das muss jeder hören? Dann Hände hoch und Marit wird zu euch gehen, das Mikro halten.
Ja, in unserer Runde kam der Aspekt der Dankbarkeit. Also bewusst in einer Zeit, zum Beispiel beim Autofahren oder in einer Zeit, die dazwischen ist, zu danken für das Gute, was Gott getan hat, für das Gute, was da ist. Und das fand ich sehr, sehr, sehr hilfreich.
Vielen Dank.
Ich fand es für mich gerade spannend, weil ich erst dachte, oh, ich weiß gar nicht, ob ich im Moment so eine Art von Ruhe überhaupt in meinem Alltag habe. Und dann ist mir bewusst geworden, doch beim Spazierengehen. Und also, dass ich da auch ins Beten komme. Und das war mir gar nicht bewusst, warum ich eigentlich so gern spazieren gehe. Nicht nur wegen der Bewegung und der Natur, sondern weil es wirklich mal so eine Zeit ist, ohne jegliche Ablenkung.
Ja, spannend. Das Bessere ist Zeit und Ruhe in Gottes Gegenwart. Wann hast du das letzte Mal das Bessere gewählt? Wann hast du das letzte Mal deine Arbeit beiseite gelegt, um Ruhe in Gottes Gegenwart zu genießen? Wenn Jesus sagt, dass Maria das Bessere gewählt hat und dass das Bessere das Ruhen in Gottes Gegenwart ist, meint ihr, ist es nicht okay, das dreckige Geschirr mal stehen zu lassen und stattdessen auf der Couch in der Bibel zu lesen? Die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen und stattdessen in der gewonnenen Zeit vielleicht sogar mit deinem Partner zusammen zu beten. Abends statt der Netflix-Serie vielleicht eine Lobpreis-Playlist anzumachen und auf Gottes Stimme zu hören. Im Schulbus oder in der Bahn, anstatt sich mit Instagram, Spotify oder vielleicht sogar mit den Hausaufgaben von heute zu beschäftigen, in der Bibel lesen oder mit Gott reden. Gott wusste anscheinend, dass wir Menschen so gestrickt sind, dass wir immer irgendetwas zu tun haben wollen. Ich glaube, deswegen hat er den Sabbat für uns geschaffen. Ein Tag in der Woche, an dem wir nichts tun. Aber es ist ja auch irgendwie nur so symbolisch, ne? Also ich meine, ein bisschen Hausarbeit darf ja auch sein, ne? Sonst gehen wir ja vor die Hunde. Ist das wirklich so? Geht die Welt wirklich unter, wenn die Wäsche dann halt morgen anstatt heute gewaschen wird oder das dreckige Geschirr in der Küche halt ein bisschen stehen bleibt? Sollten wir vielleicht den Sabbat etwas ernster nehmen, etwas ernsthafter halten? Am Anfang ihrer Predigt letzte Woche hat Annika gefragt, wer von euch kennt so richtig stressige Tage, nachdem man so richtig bedient ist und abends keinen Bock auf gar nichts mehr hat? Ich habe mal geschaut, fast alle von euch haben sich gemeldet. Damit will ich nicht sagen, dass ihr sofort alle eure Aufgaben, euer Ehrenamt, eure Arbeit niederlegen müsst. Aber ich will dir eine Frage stellen. Was ist bei dir gerade im Defizit? Dienen oder ruhen? Maria oder Martha? Was überwiegt gerade? Vielleicht sollst du etwas mehr wie Martha sein, einen Dienst übernehmen, vielleicht ein Ehrenamt, das schon lange leer steht und schon nach dir ruft. Vielleicht solltest du etwas mehr wie Maria sein, mehr ruhen und Gottes Gegenwart suchen. Aber in Gottes Gegenwart zu kommen, ist gar nicht so leicht, finde ich. Ich für mich persönlich habe gemerkt, dass ich Mut dazu brauche. Nicht, weil ich Angst vor Gott habe, sondern weil ich mich manchmal für nicht würdig oder für nicht gut genug halte, gerade in Gottes Gegenwart zu sein. Ich habe mich manchmal bei dem Gedanken gewischt, ja, jetzt hast du wieder 3 Tage hintereinander nicht in der Bibel gelesen. Das musst du jetzt erst einmal hinkriegen. Du musst erst das noch tun, erst das niederlegen, bevor du in Gottes Gegenwart kommen darfst. Daraufhin hat mir Gott einen Vers gezeigt, mit dem er dir noch einmal mehr klar gemacht hat, wie weit diese Gedanken eigentlich von der Wahrheit entfernt sind. In Hebräer 10, Vers 19 und 20 steht nämlich: Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Hier steht es noch einmal schwarz auf weiß oder hier weiß auf schwarz. Für alle, der Weg zu Gottes Heiligtum, also da, wo Gottes Gegenwart ist, ist frei. Du darfst ungehindert in Gottes Gegenwart kommen. Aber manchmal will uns da halt jemand Zweifel darüber einflößen. In dem Lied, was wir gleich zusammen singen werden, heißt es in der 2. Strophe, will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein, höre ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Das ist, was ich mir wünsche. Dass keine Zweifel, keine To-Dos, keine Rastlosigkeit dich und mich davon abhalten kann, in Gottes Gegenwart zu kommen und Ruhe zu finden. Und wenn ich das gerade angesprochen habe und du merkst, ich habe da ein Verlangen oder ein Defizit, dann lade ich dich ein, gleich während der Lobpreiszeit dieses Lied als Gebet für dich zu singen und zu Gott sagen, ich möchte mutig vor deinen Thron kommen und in deiner Gegenwart zur Ruhe kommen. Wenn du vielleicht gerade merkst, dass du mehr wie Maria als Martha bist, dann lade ich dich ein, gleich während der Lobpreiszeit ins Gespräch mit Gott zu gehen und ihn zu fragen, was möchtest du, dass ich tun soll? Welchen Dienst soll ich annehmen? Wo willst du mich haben? Und wenn du mit Fragen oder Gedanken aus dieser Predigt hinausgehst und darüber mit jemandem beten möchtest, dann nimm noch gerne das Segensgebet mit Günther und Sibylle nach dem Gottesdienst in Anspruch. Ansonsten kannst du auch gerne mich ansprechen. Bei Fragen über Mitarbeitsmöglichkeiten gehe ich mal davon aus, Patrick, gerne ansprechbereit. Ich bin überzeugt, dass es einen positiven Einfluss hat, wenn Menschen regelmäßig Ruhe in Gottes Gegenwart genießen. Dann werden sie positiv verändert. Bei der Austauschrunde letzten Sonntag hat Stefan erzählt, was für einen Unterschied er in seinem Alltag merkt, wenn er jeden Tag in der Bibel liest. Und ich finde, er hat recht. Es macht einen Unterschied. Also ich lade dich ein, mach dich auf den Weg, begib dich auf die Reise, raus aus der Rastlosigkeit und die Ruhe in Gottes Gegenwart zu suchen und erleben. Wenn das in unseren Herzen Einzug nimmt, hat das positiven Einfluss auf unseren Alltag, auf unser Umfeld, auf unseren Gottesdienst. Jetzt lasst uns gemeinsam durch das nächste Lied und die nächsten Lieder ausdrücken, dass wir vor Gottes Thron kommen wollen, in seiner Gegenwart verbleiben und ruhen, auftanken und seine Kraft spüren. Denn das ist das Bessere und das soll euch nicht genommen werden. Amen.